Knebelgesetze schützen Tierquäler. Gewerbliche und kommerzielle Tierquäler sind verständlicherweise besorgt, dass ihre grausamen Praktiken zu einem negativen Image in der Allgemeinheit führen oder beitragen könnten. Sie haben daher über ihre Agrarlobbyisten in mehreren Ländern, unter anderem den USA, Australien und Kanada, spezielle Knebelgesetze von den zuständigen Parlamenten verabschieden lassen, die verhindern, dass Bildmaterial, das das Leiden der von ihnen gehaltenen Tiere zeigt, veröffentlicht werden darf. Diese Gesetze heißen dort mit der landesüblichen angelsächsischen Flapsigkeit Ag-Gag-Laws. Gag heißt zwar auch Scherz, hier aber ist der Knebel gemeint. Ag scheint aus Agrikultur, also der Landwirtschaft, abgeleitet worden zu sein. Diese Knebelgesetze, man kann auch gern von einer staatlich abgesegneten Zensur sprechen, gelten für alle Bilder und Videos, die die Tierhalter selbst für geschäftsschädigend halten. Sie allein beurteilen das. Sie gelten in den meisten Fällen auch für Bilder, die illegale Praktiken zeigen, die also Beweismaterial für Straftaten oder regulative Vergehen wären, wenn sie vor Gericht landen würden. Das dürfen sie jedoch nicht, denn die meisten Gerichtsverhandlungen in den genannten Ländern sind bekanntlich öffentlich. Also dürfen Tierhändler, Tierverwerter, Fleischproduzenten etc. selbst entscheiden, ob gerichtlich gegen sie vorgegangen werden darf. Dreimal darf man raten, wie sie sich in diesem Fall entscheiden. Aber die Ag-Gag-Bestimmungen gelten naturgemäß auch für zwar erlaubte, aber politisch umstrittene Praktiken, die zu Recht in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden. Hallen ohne viel Tageslicht, Drahtkäfige und die Zucht auf krankmachende Leistungen. So müssen Abermillionen Tiere in der Fleisch-, Milch- und Eierproduktion meist auf engstem Raum eingepfercht leben. Sie geraten in Panik und schlagen sich blutig. Oder sie verharren in den eigenen Exkrementen, weil sie keine Möglichkeit haben, sich in artgerechter Weise sauber zu halten. Das sind einige wenige Beispiele für die Verletzung von Tierrechten. Es gibt viele, viele andere. Die Unterdrückung von Beweismaterial, auch wenn dies auf Geheiß des Gesetzgebers geschieht, erfüllt eigentlich den Straftatbestand der Strafvereitlung im Amt. Aber der Versuch, die bildhafte Darstellung bzw. Wahrnehmung von Tierleid zu unterbinden, ist auch noch darüber hinaus ein glasklarer Anschlag auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Man stelle sich zum Beispiel nur vor, die Lobby der Bankräuber würde ein Gesetz durchsetzen, um etwa Fotos von ermordeten Geiseln zu unterdrücken, weil so etwas das öffentliche Image von Geiselnehmern beschädigen könnte. Soll die Allgemeinheit nicht etwa die Möglichkeit haben dürfen, sich ein wahrheitsgemäßes Bild dessen zu machen, was Bankräuber und Geiselnehmer den ganzen Tag lang im Rahmen ihrer beruflichen Arbeit so machen? Man fragt sich womöglich, wieso diese Einschränkungen von verbrieften Verfassungs- und Grundrechten nicht verfassungswidrig wären. Die kurze Antwort lautet, das sind sie natürlich. In einigen Bundesstaaten der USA sind diese Gesetze, die es erstmalig seit 2011 gibt, wieder deshalb von Gerichten ganz oder wenigstens in Teilen kassiert worden. Wie man aber weiß, sind das sehr langwierige Prozesse, die über Jahre laufen können. Und in dieser Zeit gelten die Gesetze eben. Das hat man auch in Deutschland mit der Vorratsdatenspeicherung gesehen. Spätestens nachdem das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz das erste Mal kassiert hat, weiß der Bundestag, dass es verfassungswidrig ist. was die Parlamentsmehrheit nicht daran gehindert hat, immer wieder neue Varianten zu verabschieden, die sich vielleicht ein wenig in der Interpunktion unterscheiden, weil es dann wieder Jahre dauert, bis das BVG das neue Gesetz außer Kraft setzen kann. Und bis dahin gilt es dann eben. Ein klarer Fall von Rechtsnihilismus also. Verfahren laufen deshalb in noch weiteren US-Bundesstaaten. Und auch in Kanada und Australien sind diverse Verfassungsklagen auf dem Instanzenweg unterwegs. Aber das alles dauert seine Zeit und so lange gilt dann krasses Unrecht. Man muss den Agrarlobbyisten aber wirklich zu ihrem taktischen Geschick gratulieren. Sie haben nicht nur die Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt, sondern haben diese eine Maßnahme zusammen mit anderen Sachen verpackt, zum Beispiel mit dem Verbot des unerlaubten Betretens von Privatgrundstücken, von Sachbeschädigung oder vom Machen falscher Angaben als Jobbewerber. Dabei sind die ersten beiden Punkte schon als Vergehen definiert und somit verboten, was übrigens meine volle persönliche Zustimmung findet. Dass man fremde Grundstücke oder Gebäude unerlaubt betritt und Vandalismus begeht, ist eindeutig nicht in Ordnung, auch wenn man dabei ein edles Motiv hat. Dass sie quasi ein zweites Mal durch ein neues Gesetz verboten werden, lässt die Sache jedoch so erscheinen, wie wenn eine zuvor voll krasse Regelungslücke erstmalig geschlossen wird. Was aber definitiv nicht der Fall ist, aber was den einen oder den anderen nur mäßig gut informierten Zeitgenossen, sagen wir mal, ein wenig einseifen oder verwirren könnte. Das mit den falschen Angaben bei Bewerbungen oder auch, dass man bei einem Gespräch sich nicht sofort als Journalist zu erkennen gibt und dergleichen mehr, das alles gehört freilich zum Standardhandwerk des investigativen Journalismus. Das sieht man deutlich anhand der Vita von Günter Wallraff. Zwischen 1963 und 1965 war Wallraff als Arbeiter in diversen Großbetrieben tätig, unter anderem in einer Sinteranlage eines Stahlwerks von Thyssen. Wallraff ermittelte in weiteren Betrieben undercover als Arbeiter, darunter den Melitta-Werken, Fichtel und Sachs und Turnen Taxis, sowie in der Rolle eines Portiers und Boten im Gerling-Konzern. Er hat auch erfolgreich als Hans Esser die Redaktion der Bild-Zeitung in Hannover unterwandert. Ab 1983 arbeitete Wallraff 2 Jahre lang als türkischer Gastarbeiter Ali Levent Sinir Lioglu bei verschiedenen Unternehmen, unter anderem bei McDonald's und wieder bei Thyssen. Wären solche Listen verboten, hätte man kaum einen Skandal in Deutschland aufdecken können, denn die Verursacher von Skandalen decken diese in aller Regel nicht selber freiwillig auf. Ist als Phänomen eigentlich bekannt. Oder glaubt jemand im Ernst, man könnte in der Personalabteilung einer Firma auftauchen und dort sagen, »Hallo, ich bin Enthüllungsjournalist und möchte bitteschön Ihre illegalen und unmoralischen Geschäftspraktiken enttarnen. Geben Sie mir jetzt einen Job?« Mit anderen Worten, ein Anti-Whistleblower-Gesetz ist per Definition so etwas wie eine rechtlich garantierte Immunität für rechtswidrige und/oder unmoralische und verwerfliche Praktiken. Auch wenn es hiermit nur am Rande mit unserem heutigen Thema zu tun hat, möchte ich kurz auf die Frage der Geschäftsschädigung in Deutschland eingehen. Die Geschäftsschädigung ist als juristischer Rechtsbegriff ein Thema im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen. Unternehmen werden durch spezielle Normen des UWG und des GWB, also die Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb und gegen Wettbewerbsbeschränkungen, und nach § 823 20 Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit 824, 826 BGB Kreditgefährdung und sittenwidrige vorsätzliche Schädigung geschützt. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist als sonstiges Recht im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB schon lange anerkannt. Dennoch ist die Abgrenzung von Geschäftsschädigung gegenüber möglicherweise zulässigen Eingriffen mit negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel bei der Veröffentlichung von kritischen Warentests, im Einzelfall besonders zu überprüfen und juristisch ziemlich heikel. Wir erinnern uns sicher alle daran, hoffe ich jedenfalls, dass die Deutsche Bank am Ende den Erben von Leo Kirch 925 Millionen Euro als Schadensersatz dafür bezahlen musste, dass Rolf Breuer, damals Chef der Bank, öffentlich gesagt hatte, die Kirch-Gruppe sei nicht mehr kreditwürdig. Damit hat er nur etwas ausgesprochen, was jeder, der die Wirtschaftsnachrichten liest, ohnehin gewusst hat und was natürlich auch offenkundig wahr war. Aber die Wahrheit spielte im Prozess keine Rolle, weil die Aussage eben geschäftsschädigend war. Gerade dadurch, dass sie wahr war, war sie sogar besonders geschäftsschädigend. Man muss sich darüber im Klaren sein, was dies bedeutet. Äußerungen, die wahr sind, können hierzulande durchaus zu Schadensersatzansprüchen führen. Diese Rechtsnormen schützen Geschäfte vor nachweislich wahren Äußerungen. Denn unwahre Äußerungen sind schon durch die Paragraphen über Verleumdung und üble Nachrede ausreichend verboten. Wieso also werden die Geschäftsinteressen Einzelner rechtlich höher bewertet als das Recht der Allgemeinheit auf die Wahrheit? Eine Diktatur kommt ganz prima ohne die Wahrheit aus. Im Gegenteil, Verlogenheit und Geheimniskrämerei sind sogar für jede Diktatur lebensnotwendig. Eine Demokratie lebt aber nur von ihren Tugenden, und eine davon ist das jederzeitige Recht, die Wahrheit zu sagen.